Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Kleists zerbrochener Krug. Was interessiert Anne Lenk an diesem Klassiker? Ist Sandra Hüller irgendetwas heilig? Und die Frage an Tenor Daniel Behle. Wie viel Franz Lehasch lässt Christoph Marthaler in der Münchner Staatsoper zu?
Ich würde mal sagen, dass 51% des Lehars geblieben sind und der Rest wurde ersetzt.
Wodurch? Auch das erfahren Sie in dieser Stunde. Heinrich von Kleist schrieb die Geschichte als Komödie. Dorfrichter Adam will vertuschen, Eve in ihrem Schlafzimmer bedrängt zu haben. Weil bei seiner Flucht vor dem Verlobten ein Krug zu Bruch ging, sitzt er über sich selbst zu Gericht. Anne Lenk hat am Deutschen Theater in Berlin aus dem zerbrochenen Krug ein Drama gemacht.
Seht ihr den Krug?
Ja, wir sehen ihn.
Nicht seht ihr. Mit Verlaub, die Scherben. Seht ihr, der Krüge Schönster ist entzweigeschlagen. Ein Unikat und Zeugnis afrikanischer Handwerkskunst. Ursprünglich aus dem Volke der Herero. Kunstvoll verziert und handbemalt. Ein Erbstück von dem Fernkontinent. Mit eigener, unersetzbarer Geschichte.
Frau Mart, uns geht das Loch, nichts die Geschichte an.
Kleists Der zerbrochene Krug. André Mumort war heute Abend in der Premiere am Deutschen Theater in Berlin. Worauf konzentriert sich Anne Lenk?
Anne Lenk ist ja inzwischen schon Spezialistin für diese klassischen Literaturstoffe. Damit hat sie es schon zweimal zum Theatertreffen in den letzten beiden Jahren gebracht, mit Inszenierungen vom Deutschen Theater. Einmal war es Der Menschenfeind von Molière und dann Maria Stuart von Schiller, jetzt also Kleist. Und es ist irgendwie jetzt schon auch fast eine staatstragende Angelegenheit offensichtlich, weil die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel war heute auch in der Premiere.
Ach was.
Das ist ja auch nicht gerade Alltag in den Berliner Theatern, sie da zu sehen. Aber was Anne Lenk eben wirklich auszeichnet, ist, dass sie sich auf diese klassischen Texte wirklich einlässt, dass sie sich darauf konzentriert, was in den Dramen klassischerweise auch drinsteht, dass da relativ wenig inszenatorischer Aufwand drumherum betrieben wird und sie sich ganz konzentriert auf die Darstellung der Figuren. Und das war heute sogar in einer besonders konzentrierten Form zu erleben in 90 Minuten.
Inwiefern, wir haben gehört, es wurden die Herero thematisiert. Steht das im Original?
Da ist so ein kleines bisschen eingegriffen worden. Das wird auch im Programmheft erklärt, dass sie das zugespitzt haben. Das ist bei Kleist schon angedeutet, dass dieser Krug eine lange Geschichte hinter sich hat und dass da womöglich auch der Kolonialismus ein bisschen hineinspielt. Das wird jetzt hier sehr konkretisiert. Aber auch das ist eine Aktualisierung, die nur an zwei Stellen so ansatzweise eingebracht wird. Insgesamt konzentriert sie sich auf den Text und, das muss man sagen, auf die Komik auch des Textes. Es ist ein Lustspiel, von Kleist so geschrieben und konzipiert. Und was man heute sehen konnte, ist der Versuch, so viel Komik wie möglich aus diesem alten Stück auch herauszuholen. Und das hat hin und wieder wirklich hinreißend gut funktioniert.
Wer steht denn bei ihr tatsächlich im Mittelpunkt? Ist es der Dorfrichter oder ist es Eve?
Erstmal muss man sagen, sie haben sich dazu entschlossen, die ursprüngliche Fassung, die Kleist dann selber nicht mehr gespielt haben wollte, weil sie so erfolglos war, heute aufzuführen. Also es gibt einen langen, auch sehr ernsten Schlussmonolog der Eve, gespielt von Lisa Rdina. Da wird dann das Ganze nochmal sehr ernst in den letzten 10 Minuten aufgerollt. Da merkt man auch, dass die aktuelle MeToo-Sensibilität da wirklich im Mittelpunkt steht. Das ist sehr ernsthaft. Vorher wird durchaus Komödie gespielt und da ist natürlich der Dorfrichter Adam im Mittelpunkt, hier gespielt von Ulrich Mattes. Und das ist eine Darstellung, die ist so ausdifferenziert mit so vielen kleinen, schönen Spielideen und wie er reagiert auf das Ensemble, wie er auf der einen Seite durchaus dieses Ekelhafte, was diese Rolle immer hatte, ausspielt, dieses Schelmische, dieses auch natürlich Rustikale, aber andererseits auch er selbst bleibt. Nämlich sehr distinguiert und sehr klug, sehr intelligent, nie wirklich das Ganze auf so eine primitive Weise überzeichnet, ist ganz bemerkenswert und er schafft es dann auch sogar, dieser doch sehr dubiosen Figur eine Würde zu geben, fast eine tragische Qualität. Das ist bemerkenswert. Dafür, im Kontrast dazu, hat er den Schreiber Licht an seiner Seite, Jeremy Mockridge, der wirklich unglaublich komisch ist, mit eigentlich einer so unspektakulären Rolle. Da ist so fein gearbeitet worden, so viel auch an Situationen Situationskomik und Dialogkomik rausgefeilt worden. Das ist wirklich bemerkenswert.
Und der Raum der Efe?
Ja, die hat eben erstmal nicht sehr viel zu tun. Die sitzt, dazu sollte man das Bühnenbild beschreiben, immer am Rand und ist am Anfang eben auch sehr stumm. Das Bühnenbild ist in sich sehr einfach, aber durchaus spektakulär. Da ist nämlich ein großes, altes Stillleben von 1655 von dem Künstler Jan Davids de Heem in riesenhafter Form auf die Bühne gebracht worden. Und davor sitzen auf Stühlen einfach die Darstellerinnen und Darsteller in dieser Gerichtsverhandlung. Und das Kostümbild ist eben so gemacht, dass die so Art 70er-Jahre-Kostüme tragen, die aber alle in der Farbe orange-rötlich gehalten sind. Und dadurch entsteht fast der Eindruck, als kämen sie aus diesem Bild, als gehörten sie in dieses Bild hinein, in diese Fleischlichkeit, zu diesem Schinken passend und zu den Austern, die da zu sehen sind. Die gehören da rein in dieses fleischliche Drama, das aus dem Stillleben kommt. Und das führt aber auch dazu, dass man wirklich nur Schauspielerinnen und Schauspieler vor sich sieht, die diesen Text komödiantisch und darstellerisch entfalten müssen.
Das klingt nach einer sehr durchdachten Inszenierung in allen Bereichen.
Das ist sehr klug durchdacht. Es ist vielleicht geradezu erstaunlich konventionell erstmal, weil da wirklich keine größeren Regieeinfälle irgendwie das Ganze aufbrechen oder anreichern, eben so ganz kleines bisschen diese thematische Ausweitung auf den Kolonialismus. Aber ansonsten wird da fast nichts gemacht. Es wird nur sehr genau gespielt. Es wird sehr genau hingeschaut. Es wird sehr lustig gespielt. Auch Franziska Machens, die Marthe Rull spielt, sollte man unbedingt nochmal erwähnen, weil das die Schauspielerin ist, die eigentlich immer im Zentrum der Inszenierungen am Deutschen Theater von Anne Lenk spielt. Und die darf diese Marthe Rull so als 70er-Jahre-Hausfrau mit Tupperdose spielen, die auch ein Alkoholproblem hat. Und das macht sie ganz fabelhaft. Das ist eigentlich eine Rolle, die überhaupt nicht zu ihr passt. Und sie gibt dem so eine Überzeugungskraft und so viel komödiantischen Ehrgeiz. Vielleicht ist nicht alles immer lustig, aber das, was lustig ist, ist sehr lustig. Und die Intelligenz der Auseinandersetzung mit diesem Text ist wirklich sehr bemerkenswert.
Ein sehr beeindruckter André Mumot nach der Premiere von Kleists Der zerbrochene Krug am Deutschen Theater Berlin. Die nächsten Vorstellungen morgen am 26. Dezember und an Silvester.
Was mir heilig ist.
Das fragen wir auch in diesem Jahr rund um Weihnachten. Die Schauspielerin Sandra Hüller ist heute als Erste dran und hat einen besonderen Dreh gefunden, sie zu beantworten.
Was mir heilig ist. Ich habe jetzt eine ganze Weile überlegt, was das sein könnte. Und es gibt bestimmt Dinge in meinem Leben, die mir wichtig sind und Menschen auch und Wesen und so weiter. Aber der Begriff heilig kommt tatsächlich in meinem Wortschatz nicht vor. Vielleicht das Gefühl, was man damit verbindet, irgendeine Art von Alleinigkeit oder Verbundenheit oder sowas, das ist mir bekannt. Das ist aber nicht an irgendetwas gebunden, sondern das überfällt mich von Zeit zu Zeit. Und dann freue ich mich darüber, aber das ist nichts, was herstellbar wäre oder festzuhalten wäre oder sonst irgendwas. And I'm so sorry. Das sind total unterschiedliche Momente. Das kann im Theater sein, das kann auf einer Wiese sein, das kann bei einem Film sein, das kann sein, wenn ich einen geliebten Menschen beobachte, das kann aber auch sein, wenn ein großer Verlust stattgefunden hat oder wenn etwas Schreckliches passiert und man sich daran erinnert, wie klein der Mensch eigentlich ist oder wie unbedeutend. Das ist in dem Moment kein gedankliches Bewusstsein, sondern ich habe das Gefühl, das ist ein körperliches Bewusstsein, ein Wahrnehmen von Gemeinsamkeit. You and me. Und die Schwierigkeit mit dem Begriff heilig hat, glaube ich, damit zu tun, ist mir aufgefallen, dass es so etwas Ausschließliches hat und dass das Wort auch benutzt wurde, um bestimmte Arten von, also sagen wir mal, relativ brutale Abgrenzung auch zu rechtfertigen oder so. Wenn etwas heilig ist, bedeutet das auch immer, dass man es beschützt gegen Feinde vielleicht oder Menschen, die einem das wegnehmen wollen. Es ist etwas, was man dann verteidigen müsste. Und da habe ich als Pazifistin irgendwie Schwierigkeiten damit. Das ist so ein großes und eben ausschließliches Wort. Darin liegt eben auch eine gewisse Gewalt. Das ist mein Gefühl dazu. Und dann habe ich darüber nachgedacht, worauf ich eben zum Beispiel nicht verzichten würde oder ungern, sagen wir mal so. Ich glaube, man kann im Endeffekt auf alles verzichten, wenn es sein muss. So ist der Mensch eben gemacht. Aber was ich jeden Tag mache, ist zum Beispiel Kaffee trinken morgens. Also jetzt könnte jemand anders sagen, mein Morgenkaffee ist mir heilig. Das würde ich aber nie sagen. Ich würde dann eher darüber nachdenken, oh je, warum ist denn das so? Das ist ja ganz schön gefährlich. Das bedeutet ja, da liegt vielleicht eine kleine Sucht vor. Dann denke ich darüber nach, aha, etwas, wonach man süchtig ist, das ist einem dann auch heilig. Oder was ist da der Unterschied? Oder benutzen Leute dieses Wort dann eben nur, um diese Sucht zu verschleiern oder diese Unverzichtbarkeit oder so. Also eigentlich komme ich dann immer wieder darauf, wenn einem etwas heilig ist, ist es irgendwie eine Schwäche. Weil es eben nicht auszutauschen ist und weil es bedeutet, man möchte darauf nicht verzichten oder kann nicht darauf verzichten. Aber ich glaube, dass man tatsächlich auf alles verzichten kann und auch auf alles verzichten können muss, weil man ansonsten einfach nicht frei ist.
Die Schauspielerin Sandra Hüller auf die Frage, was ihr heilig ist. Morgen die Antwort von Galerist Johann König. 70 Jahre ist er im Oktober geworden, Christoph Marthaler, der eigenwillige Regisseur und Musikliebhaber. An der Münchner Staatsoper hat ihm Anna Fiebrock wieder eine Bühne gebaut und auf der hatte heute Franz Lehars letzte Operette Giuditta Premiere. Meine Sonne, du bist ein Traum, voll sicher von bei dir sein, gar nicht wie die Welt so leer. Blüten und Blumen, sie blühen für mich nicht mehr. Du bist meine Seele, du bist die Frau, die ich erfälle. Ich schenk dir mein Leben. An der Münchner Staatsoper Lehars Giuditta, die Geschichte einer italienischen Liebe in Nordafrika, die scheitert, weil der Liebhaber ein disziplinierter Soldat ist und seine Geliebte ihn bei anderen Männern zu vergessen sucht. Franziska Stürz war für Fazit heute bei der Premiere kein Marthaler, ohne in der Musikgeschichte zu kramen. Was außer Lea war denn zu hören?
Ich hole mal ganz tief Luft, ja. Also da waren eingeschobene Kompositionen von Franz Lehars Zeitgenossen drin, unter anderem von Bartok, Berg, Eisler, Korngold, Krenek, Schönberg, Schostakowitsch, Strawinsky und Viktor Ullmann, sowie Dialoge aus Ödön von Horvaths, Sladek oder Die Schwarze Armee. Fertig.
Gut, das klingt nach wenig, Lea. Wir haben es am Anfang der Sendung gehört. 51% der Originalmusik war noch dabei. Passte das zusammen?
Also das hatte Daniel Behle gesagt, der ja eben, den wir gerade gehört haben, als Octavio mit dem Bayerischen Staatsorchester unter Titus Engel. Es passt irgendwie schon zusammen. Ich finde nur, dass der Titel Giuditta und auch dieser Hinweis, das sei seine Operette, einfach irreführt. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, wie man diesen Abend anders nennen könnte. Nach André Mumots Begeisterung über den zerbrochenen Krug habe ich jetzt gedacht, vielleicht die zersplitterte Giuditta. Ich bin aber auch noch dabei zu überlegen, ob es nicht vielleicht der mit dem Franz tanzt heißen sollte, um zu zeigen, dass Christoph Marthaler unglaublich viel da einfügt. Also da werden eben auch, es ist ein 10-köpfiges Ensemble, außer den 5 Solisten, den Sängern noch dabei, das tanzt und schauspielt, denn eben dieser Horvath ist eingefügt. Es werden ja auch 2 Figuren umbenannt aus der Operette, die eben dann Figuren aus diesem Sladek-Schauspiel sind. Und insofern ist es wirklich eine ganz, ganz starke Collage, die man eigentlich wirklich nicht als Operette bezeichnen kann und auch nicht als Oper, sondern als eigene Kunstform. Damit hat Marthaler natürlich wirklich schon bisher immer gepunktet und bringt da auch ganz tolle eigene Aspekte rein. Es führt nur in die Irre und wer da jetzt Operette erwartet, der wird bitter enttäuscht.
Gut, aber die Frage kann ich trotzdem stellen, ob da der veränderte Inhalt einen Mehrwert hat.
Also es ist hochinteressant, auf dieser musikwissenschaftlichen Ebene mal diese Komponisten auch zu vergleichen. Das sind Kompositionen, Musik von 1912 bis 1940. Und das zeigt sich eben, dass Leha da wirklich eine ganz besondere Stellung hatte. 1934 kam das Stück raus und in der Zeit haben andere schon ganz anders komponiert. Trotzdem hat diese Musik von Leha einen unglaublichen Sog und man möchte sich dem irgendwie hingeben. Dann hat aber auch ein Alban Berg-Lied oder ein Schönberg oder auch ein Schostakowitsch auch eine ganz, ganz eigene Kraft und man schwankt immer so dazwischen und stellt das so gegenüber. Die haben auch alle sich gekannt und auch verehrt. Es ist wirklich hochinteressant, diese Stücke im Kontrast zu setzen und insofern entsteht ein ganz eigener Blick auf eine Epoche, auf eine Zeit, die ja auch von Krieg geprägt war und Krieg spielt auch bei Marthaler in der Szene eine Rolle. Das ist hochspannend und hochinteressant und insofern durchaus ein Mehrwert, weil außergewöhnlich und so noch nicht da gewesen.
Und wie steht es um die Bühne von Anna Viehburg?
Ja, das ist eben ein Einheitsraum, also sowas wie ein Bühnentheatercafé in den Farben Türkis und Creme. Und ich finde, es wirkt mehr nach 70er Jahren als 1930er Jahren. Es gibt auch noch ein kleines Separé für die Tête-à-Têtes. Das ist wieder Operette, aber da werden alle Liebesduette eigentlich so emotionslos nebeneinander sitzend gesungen. Das ist alles sehr nüchtern und witzig wird es eben nur, wenn einem akrobatische Einlagen der Schauspieler und Tänzerinnen dann da parallel zu den singenden, so in zuckenden Bewegungen und verrückten Ausbrüchen das Ganze kommentieren. Das ist dann sehr skurril. Manchmal ist es aber auch ein bisschen statisch. Also der ganze Abend, glaube ich, hätte für mich ein bisschen weniger sein können an vielen Ideen und Einschüben und dafür ein bisschen mehr Fluss, doch ein bisschen mehr Geschichte für so ein Musiktheaterabend. Aber ansonsten muss man sich darauf einlassen und hat dadurch dann durchaus auch spannende Momente, wobei die Reaktionen des Publikums in München waren sehr zwiegespalten und es gab großen Protest, sicherlich von der Operettenseite.
Apropos zersplitterte Juditha, Titus Engel, Sie haben ihn schon erwähnt, 2020 ausgezeichneter Dirigent des Jahres. Wie kam der mit dem Ganzen klar und auch die Stimmen des Abends?
Ja, Titus Engel hat das großartig gemacht. Er ist ja eingesprungen, relativ kurzfristig für Gabor Kali, der das ursprünglich hätte machen sollen. Und er hat wirklich diese Vielfalt auch der Musikfarben wunderbar herausgearbeitet, auch die Solistinnen und Solisten, also gerade eben Daniel Behle hatte hauptsächlich seinen Operettenpart, aber Kerstin Avemo als Anna, die Vida Mignefi-Siute als Debütantin in der Rolle der Juditha, die hatten auch Alban Berg-Lieder zu singen und dann wieder Elemente aus der Operette. Sebastian Kohlhepp als Sladek hat dann auch noch die ganze Tondichtung Fieber von Franz Leha gesungen. Das ist fast sowas wie ein Tristan. Und Jochen Schmeckenbecher hat da eben auch noch ein großes Solo, noch extra Nummern. Also die haben alle das toll verkörpert, auch toll gespielt, die Dialoge fein gesprochen, so ähnlich wie die Schauspieler, teilweise mit Mikrofon verstärkt, weil da immer Musik drunter ist. Das war feinst gearbeitet und auf der musikalischen Ebene wirklich außergewöhnlich und sehr, sehr hochwertig.
Zwiegespalten, nicht zersplittert. Franziska Stürz nach der Premiere von Christoph Marthalers Juditha-Inszenierung an der Münchner Staatsoper. Die nächsten Vorstellungen am kommenden Mittwoch und Montag in einer Woche. Weiter geht's mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Südwestrundfunk hat heute Stellung zu einem umstrittenen Auftritt von Lisa Fitz in seinem Programm genommen. In einer Folge der SWR-Kabarettshow Spätschicht hatte sie die Regierenden in der Corona-Pandemie als Panikmacher betitelt und von EU-weit 5000 Corona-Impftoten gesprochen. Offiziell gibt es keine Angaben darüber, ob oder wie viele Menschen durch eine Impfung gestorben sind. Der SWR teilte heute mit, in der Abwägung von einem möglichen und erwartbaren Vorwurf der Zensur, wenn die Redaktion den vorgelegten Text ablehnt, versus Meinungsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hat sich die Redaktion bewusst dazu entschieden, diesen Text zu senden, um die Pluralität der vorkommenden Meinungen in der Spätschicht zu beweisen. Die Zahl von 5000 Impftoten sei aller Wahrscheinlichkeit nach nicht belastbar, so der Südwestrundfunk weiter. Der Sender Dreisat hatte sich dazu entschlossen, die Spätschichtfolge mit Lisa Fitz nicht zu senden. Das Internationale Auschwitz-Komitee hat den US-amerikanischen Regisseur Steven Spielberg zu seinem 75. Geburtstag gewürdigt. Mit dem Film Schindlers Liste habe Spielberg die Augen der Menschen in unvergesslicher Weise auf die mörderische Welt des Holocaust und den Mut Einzelner gerichtet, erklärte Exekutivvizepräsident Christoph Häupner in Berlin. Spielberg sei zu einem der wichtigsten Botschafter und zu einer weltweit gehörten Stimme der Holocaust-Überlebenden geworden, die ihre Erinnerungen in die Zukunft trage. 1994 hatte der Regisseur die Shoah Foundation gegründet, die seither Videointerviews mit weit über 50.000 Überlebenden des Holocaust durchgeführt hat. Der Dombaumeister der Kölner Dombauhütte, Peter Füssenich, hält es für machbar, dass die Pariser Kathedrale Notre-Dame 2024 für Gottesdienste und Besucher wiedereröffnet werden kann. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er, der Zeitplan für die Reparaturen sei zwar ambitioniert, aber durchaus realisierbar. Füssenich zeigte sich auch erfreut darüber, dass die Dombauhütte einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten wird.
Wenn wir helfen können beim Wiederaufbau, dann ist das für uns auch eine Ehre und ein ganz europäisches Projekt. Und in der Tat wird die Kölner Dombauhütte im kommenden Jahr einen ganz kleinen Beitrag leisten dürfen. Vier der Obergartenfenster von Notre Dame werden wir hier in der Glasrestaurierungswerkstatt der Dombauhütte restaurieren und damit eben einen kleinen Beitrag für den Wiederaufbau leisten können.
Der Dombaumeister der Kölner Dombauhütte, Peter Füssenich.
In seiner gesamten Intendanz sei er zu keiner Zeit mit Beschwerden konfrontiert worden. Das hat Thomas Oberender, der scheidende Intendant der Berliner Festspiele, erneut zu Protokoll gegeben nach den medialen Vorwürfen am Donnerstag. Während es in diesem Fall um toxische Machtausübung geht, muss sich ab 25. März in Belgien der Regisseur und Choreograf Jan Fabre vor Gericht verantworten. Kerstin Schweighöfer über die Klagen wegen sexuellen Missbrauchs und Mobbing.
Het gerecht in Antwerpen start een onderzoek naar kunstenaar Jan Fabre. 20 huidige en gewezen leden van zijn dansgezelschap.
Jan Fabre, enfant terrible der belgischen Kunst- und Kulturwelt. Lange Zeit machte der inzwischen 63-Jährige wegen aufsehenerregender Ausstellungen und Aufführungen Schlagzeilen. Doch das änderte sich 2018 mit den Vorwürfen seiner Tänzerinnen und Tänzer. Fabre habe sie erniedrigt, gedemütigt und manipuliert, psychologische Spielchen mit ihnen gespielt und regelmäßig abwertende und rassistische Bemerkungen gemacht.
Denigrierende und auch rassistische Bemerkungen.
Tänzerinnen, die nicht auf seine sexuellen Annäherungsversuche eingingen, seien bestraft worden und hätten ihre Karriere vergessen können. Motto: Ohne Sex kein Solo.
Kein Sex, kein Solo. So steht es letztlich in dem Brief.
Fabre selbst streitet alles ab. Er habe nichts Strafbares getan, betont seine Anwältin Eline Tritzmann. Und das werde sie auch beweisen.
Er hat keine strafbaren Feiten gepflegt.
Wir haben nicht vor, diesen Prozess in den Medien zu führen, sondern im Gerichtssaal. Aber eines möchte ich schon jetzt klarstellen: Das Bild, das in den Medien von meinem Mandanten entstanden ist, steht in keinem Verhältnis mehr zur Wirklichkeit. Man hat ihn zu einer Karikatur gemacht.
Klopt mit der Wirklichkeit. Er ist eine Karikatur von ihm gemacht.
Ausgelöst wurde der Skandal 2018 durch eine Untersuchung der Universität Gent. Sie hatte ergeben, dass jede vierte Frau, die im flämischen Kunst- und Kultursektor tätig ist, im Jahr zuvor Opfer sexueller Belästigungen und Übergriffe geworden war. Also 25%. In einer Reaktion auf diese Untersuchung im flämischen Fernsehen gab sich auch Jan Fabre schockiert.
Ich finde es schockierend, dass es so extrem ist.
Gegen solche Missstände muss natürlich etwas unternommen werden.
Natürlich.
Jedes Lebewesen verdient Respekt, auch die Frau.
Ich finde, da all was lebt, muss ich respektieren. Sicher auch die Frau.
Wobei ich sagen muss, dass es bei uns in den 40 Jahren, die es meine Kompanie gibt, nie zu solchen Problemen gekommen ist. Nie.
Maar dan moet ik zeggen, bij ons in de company 40 jaar lang is er nooit geen probleem mee geweest. Jamais.
Das wiederum schockierte viele Mitglieder seiner Kompanie Troublein. Sie trauten ihren Ohren nicht, davon könne keine Rede sein. Schließlich hätten in den letzten 2 Jahren 6 Darsteller wegen sexueller Belästigung gekündigt. Sämtliche Bemühungen, die Probleme zu thematisieren und mit Fabre und der Kompanieleitung zu besprechen, seien gescheitert. Deshalb beschlossen die 20 Tänzerinnen und Tänzer, mit besagtem offenen Brief die Öffentlichkeit zu suchen. Fabres Anwaltsteam kontert und spricht von einer orchestrierten, präzise geplanten Kampagne, die ihren Mandanten kalt erwischt habe.
In eine georchestrierte Kampagne.
Er sei sehr angeschlagen, denn das tue weh.
Und das tut pain.
Die Vorwürfe sind noch unbewiesen, dennoch gehen Kulturinstitute und Organisationen bereits auf Distanz. Ende September etwa beschloss die Leitung der Tanzbiennale im belgischen Charleroi, eine Aufführung von Fabres Kompanie aus ihrem Programm zu streichen. In den sozialen Medien war es zu Protesten und Beschimpfungen von Fabre und der Kompanieleitung gekommen. Es wurde gedroht, die Aufführung zu sabotieren und sämtliche Karten aufzukaufen, sodass der Auftritt vor einem leeren Saal stattfinden würde. Das hätte in erster Linie die Tänzerinnen und Tänzer getroffen, so die Organisatoren der Biennale, und das habe man ihnen nicht antun wollen. Einen Tag zuvor hatte das Kulturzentrum De Singel in Antwerpen bekannt gemacht, dass eine beliebte Skulptur von Fabre, die gerade restauriert worden war, vorerst im Depot bleibe und nicht an ihren angestammten Platz auf dem Dach zurückkehrt. Die vergoldete und lebensgroße Figur eines Mannes, der mit einem Lineal die Arme gen Himmel streckt, um die Wolken zu messen. De Mann, die de Wolken mäht. Auch das Museum für aktuelle Kunst in Gent, das SMAC, hat einen solchen Wolkenmesser auf seinem Dach stehen. Doch SMAC-Direktor Philipp van Kauteren denkt gar nicht daran, ihn zu entfernen.
Es lässt nichts ab.
Das bringe doch überhaupt nichts. Stattdessen müsse man den Dialog suchen und über die Thematik diskutieren. Und genau das will das SMAC auch tun, mit einer ganzen Reihe von Debatten und Workshops im Januar. Für diese Zeit soll der Wolkenmesser seinen Platz auf dem Dach dann zwar verlassen. Allerdings nur, um im Museum wieder aufgestellt zu werden. Im Foyer, da wo die Debatten stattfinden werden. In seiner Gegenwart, so van Kauteren.
Dann wird der Wolkenmesser eine Zeit lang nicht mehr die Wolken messen, sondern unsere Fähigkeit, das Gespräch zu suchen und die Nuance.
Über den Fall Jan Fabre berichtete Kerstin Schweighöfer. In diesem Jahr wäre er 80 Jahre alt geworden. Muhammad Ali, geboren als Cassius Clay. Viel, viel mehr als eine Ikone des Boxsports. In der Arte-Mediathek können Sie jetzt eine 4-teilige Doku-Serie über ihn sehen, die Stefan Keim schon sehr gut gefallen hat.
Ich bin der einzige Dichter im Kampf, der einzige Prophet. Wundere dich über nichts, was ich tue. Ich werde Filme drehen und Platten aufnehmen. Ich singe, ich kämpfe, ich kann alles. Ich bin der Größte. So heißt auch das Album.
Cassius Clay provoziert Anfang der 60er Jahre mit Prahlerei und starken Sprüchen. Die spielen natürlich auch in der neuen Doku-Serie eine große Rolle, mit Originalaufnahmen in Schwarz-Weiß. Der junge Mann stammt aus Louisville, Kentucky. Er ist in einer Welt der Rassentrennung aufgewachsen. Er ergriff eine der wenigen Aufstiegschancen, die sich ihm boten. Er wurde Boxer und kündigte in einem Gedicht an, dass er 1964 Weltmeister im Schwergewicht wird.
For I am the man this poem is about, the next champ of the world. There isn't a doubt. This I predict and I know the score. I'll be champ of the world in 64.
Clay hielt Wort. Im Februar 1964 besiegte er Sonny Liston. Ausschnitte aus den Kämpfen zeigen seinen ungewöhnlichen Stil. Er tänzelte durch den Ring, wich den Schlägen seiner Gegner aus, indem er sich zurücklehnte. Viele zeigten sich auch durch sein Auftreten außerhalb des Rings irritiert, weil er nicht nur seine Fähigkeiten als Boxer rühmte, sondern auch seine Schönheit. Schaut mich an, rief er oft in die Kamera. Die Gesichter meiner Gegner sind zerbeult und ich bin schön wie ein Mädchen.
Es gibt eine etablierte Vorstellung davon, wie ein Mann sich in der Öffentlichkeit verhalten sollte, die auf einer rein weißen männlichen Logik basiert. Cassius Clay sagt als einer der Ersten, ich halte mich nicht an diese Regeln. Ich sage und tue, was ich will. Es geht um Unabhängigkeit.
Sagt der Autor Todd Boyd in der epischen Doku-Serie Muhammad Ali. 4 Teile. Jeweils in Spielfilmlänge, insgesamt 7,5 Stunden, schnell geschnitten, eine Menge an dokumentarischem Filmmaterial, Interviews mit Zeitzeugen und Experten wie Jonathan E.I.G. Er hat eine umfangreiche und spannende Biografie über Muhammad Ali geschrieben, die auch auf Deutsch erschienen und eine Grundlage der Serie ist. Eine Menge Details werden erzählt, doch jede Anekdote hat einen Zusammenhang und erklärt eine Facette des Charakters.
Mit seinem Bonus kauft Clay sich den Cadillac, von dem er seit seiner Kindheit träumt. Allerdings hält er sich nicht damit auf, den Führerschein zu machen.
Charlie Hübner spricht in der deutschen Fassung den Erzähler und scheint dabei mitzudenken. Er begleitet das Publikum bei der Annäherung an einen außergewöhnlichen Menschen. Cassius Clay befreundet sich mit dem Aktivisten Malcolm X und kommt über ihn zur Nation of Islam, einer strenggläubigen Sekte um den Anführer Elijah Muhammad. Clay ändert seinen Namen in Muhammad Ali und verweigert den Kriegsdienst in Vietnam. Dafür wird er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er aber nicht antreten muss.
Worin immer die Strafe oder die Verfolgung für meinen Glauben besteht, selbst wenn ich vor ein Erschießungskommando müsste, ich werde mich dem stellen, bevor ich Elijah Muhammad und den Islam verleugne. Ich bin bereit zu sterben.
Die Doku-Serie benennt auch die dunklen Seiten von Muhammad Alis Charakter. Er verhöhnt seine Gegner, beleidigt sie auch mit rassistischen Mitteln, ist sexsüchtig, betrügt seine Ehefrau. Aber er ist auch ein großzügiger und liebevoller Mensch, gibt jedem Geld, der ihn darum bittet, arbeitet hart für seinen Erfolg, vor allem in den 70ern, als die Leichtigkeit von früher verloren gegangen ist. Davon handelt der letzte Teil, von den Kämpfen, die als Rumble in the Jungle und Thriller in Manila bekannt wurden, und davon, wie er später mit der Parkinson-Krankheit ringt. Ali war ein Kämpfer, in und außerhalb des Rings.
Wenn ich dafür verurteilt werde, dass ich Moslem bin, dann weil ihr es hasst, dass ein schwarzer Mann auf eigenen Füßen steht. Damit sagt ihr der schwarzen Welt, dass ihr nie einen unabhängigen Schwarzen sehen wollt. Mehr nicht. Mich macht das nur größer.
Der Dokumentarfilmer Ken Burns hat schon großartige Filme über den amerikanischen Bürgerkrieg und den Vietnamkrieg gedreht. Mit seiner Tochter Sarah Burns und deren Mann David McMahon findet Burns auch in der neuen Serie einen perfekten Rhythmus. Schnell, aber niemals hektisch, inhaltlich präzise und sehr unterhaltend. Mit vielen Sprechern, die eine Collage aus den historischen Reportagen präsentieren, erwachen die Boxkämpfe zum Leben. Doch genauso wichtig ist der vielschichtige Mensch Muhammad Ali, der Selbstironie und Humor hat, der die Show liebt, die Aufmerksamkeit sucht und für die Freiheit der Schwarzen kämpft, indem er sich einfach seine Freiheit nimmt.
Ich muss nicht das sein, was ihr wollt. Ich kann sein, wie ich will und denken, was ich will.
Muhammad Ali, sein Leben in 4 Teilen, zu sehen in der Arte Mediathek. Zu hören kriegen Sie jetzt Arno Ozesek mit den Feuilleton-Themen dieser Woche.
Er sucht den schamlosen, grenzwertigen Gag genauso wie die warmherzige, menschelnde Unterhaltung. Mit diesen Worten stellte die Neue Zürcher Zeitung den Comedian Oliver Polak vor. Und Polak, im Interview angesprochen auf den in puncto Bau und Betrieb bekanntlich problematischen Hauptstadtflughafen BER, lieferte sogleich einen dieser grenzwertigen Gags. Ja, man fragt sich natürlich, wie die Nazis das vor 80 Jahren hingekriegt haben, alles so top zu organisieren. Es musste niemand anstehen, alles ging schnell, keine Warteschlangen. Und heute? Witzelte Oliver Polak in der NZZ. Warnhinweis unsererseits, Falls Ihnen solcher Humor gefällt, Sie jedoch kein jüdischer Komiker sind, sollten Sie Polaks Holocaust-Sarkasmus besser nicht nachahmen, schon gar nicht öffentlich. Corona verwirrt den Sinn für Geschichte, behauptete die Tageszeitung und bebilderte den Artikel von Micha Brumlik mit dem Foto einer Demonstration, auf der auch jemand das unvermeidliche Corona-Diktatur-Plakat in die Luft hielt. Bezugnehmend auf eine Studie über Verbindungen zwischen dem Milieu der Querdenker und dem der Grünen und Linken Wähler, erklärte Micha Brumlik, während Rechte den bundesrepublikanischen Staat und sein Recht im Geiste einer völkischen Gemeinschaftsvorstellung überwinden wollen, sehen Linke in einem geradezu anarchistisch gestimmten Individualismus im Staat nichts anderes als eine Unterdrückungsmaschine. Hier radikaler Individualismus, dort völkische Gemeinschaft. In diesem Fall trifft es eben doch zu. Les extrêmes se touchent, die Extreme berühren sich, nicht trotz, sondern wegen fehlender Gemeinsamkeiten. Micha Brumlik über schräge Allianzen. Unter der Überschrift »Das banale Nichts« bewertete der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Lage entschieden anders. Dass sich bei den Querdenkern radikale Rechte und Linke einfinden, fügt sich nicht zum Hufeisen der Extremismustheorie oder einer neuen Querfront. Diese Protestbewegung spiegelt die Gesellschaft der Singularitäten und einen Extremismus der Mitte. Die Querdenkerkoalition ist weder links noch rechts. Ihr gemeinsamer Nenner ist der politische Nihilismus. Was meinen Sie? Trifft eher der Taz-Autor Brumlik, die Extreme berühren sich, oder eher der FAZ-Autor Leggewi, der Protest spiegelt die Gesellschaft der Singularitäten ins Schwarze? Wir selbst würden auf Leggewi setzen. Zu welcher Fraktion auch immer Kai Möller zählt, Rechtsprofessor an der London School of Economics, sicher ist, dass er in der Tageszeitung Die Welt unter der Überschrift »Die Impfpflicht, eine Verletzung der Menschenwürde« behauptete, es liegt etwas Dunkles und Hässliches, etwas Totalitäres darin, von einer Person unter Strafandrohung zu verlangen, sich gegen ihren Willen eine Flüssigkeit in den Körper injizieren zu lassen, die dort eine physiologische Reaktion auslöst. Könnte es vielleicht der Fall sein, dass die Impfpflicht nur die einfache und verlockende Antwort ist, die man gewählt hat, um politisches Versagen zu verdecken und Schuldzuweisungen und Wut von den Politikern auf die Ungeimpften umzulenken? Die Taz: Wir brauchen eine Impfkampagne, keine Impfpflicht, sah das übrigens genauso wie Die Welt, ein Ereignis, das wir so selten miterleben, dass es uns hier eine Erwähnung wert ist. Unterdessen interessierte sich die Süddeutsche Zeitung für »Die Fabel vom müden Robert«. Hilmar Klute stellte fest, dass Habeck und Co. zurzeit auffällig gerne über Gefühle und Zweifel reden und meinte barsch, das können sie jetzt gern mal lassen. Denn wollte man es immer wieder hören, dass Peter Altmaier allein lebt? Will man wissen, dass Jens Spahn, der dieses Land wie ein Autoscooterfahrer durch die Pandemie gejagt hat, sich wünscht, Kinder zu haben? Nein, die Idee, dass Politiker ihre Distanz zu den Menschen aufgeben sollten, zählt wirklich nicht zu den schönsten. Niemand sollte einen Politiker wählen, damit er ihm bei der Auffächerung seiner emotionalen Welt zuschauen darf. Es wäre schon gut, wenn der Amtsträger einfach das Amt repräsentieren und seine Möglichkeiten in diesem Amt ausschöpfen würde, anstatt davon zu reden, was das Amt mit mir macht. Während Hilmar Klute in der SZ über den Gefühlsexhibitionismus der politischen Kaste herzog, untersuchte die FAZ-Autorin Sabina Paris deren Tendenz, sich auf Instagram in ein vorteilhaftes Licht zu setzen. Paris erwähnte, dass in dem rekonstruierten Bundeskanzleramt Konrad Adenauers auf dem Schreibtisch einst Thermoskanne und Brotdose gezeigt wurden, weil das den Ex-Kanzler so nahbar wie den einfachen Beamten von nebenan erscheinen ließ. Und sie fuhr fort: Was früher die Brotdose war, ist heute der Gemüseteller eines Robert Habeck, der Barista-Cappuccino von Ex-Digitalministerin Dorothea Beer, Christian Lindners koreanischer Mittagslunch, das Nougat-Creme-Brot nebst roter Karotte von Landwirtschaftsminister Özdemir, ein prallgefüllter Grünkohl mit Pinkelteller eines Lars Klingbeil. Die Profanierung ist weit fortgeschritten und professionalisiert. Wer etwas zu sagen hat, pflegt ein öffentliches Alltagsmuseum, ein visuelles Tagebuch, freiwillig oder weil es der Berater so will. Die Vitrine heißt Instagram, die Währung wird in Followern, Likes und Reichweite bemessen. Sabina Paris, die in der FAZ den aktuellen Politikern insgesamt recht gute Noten im Selbstdarstellungs- und Eitelkeitsfach erteilte. Apropos Eitelkeit. Stets genug davon hatten einst die vier Hauptfiguren der sogenannten Kultserie Sex and the City in den Nullerjahren. Nun startet der Sender HBO eine Neuauflage. Weil aber so viel Zeit verstrichen ist, stellte die Wochenzeitung Die Zeit über einem Foto von Carrie, alias Sarah Jessica Parker, die schön ironische Frage: Kennen Sie noch diese Cis-Frau? Wie Die Zeit spoilern nun auch wir, um zum Ende zu kommen und zitieren: Carrie ist am Ende der zweiten Folge wieder allein. Aber wie lange? Es darf wohl kein serielles Fernsehen geben ohne serielle Monogamie. Ob Sie an diesem Sonntag nun monogam bleiben wollen oder nicht? Schön wäre es allemal, wenn Sie täten, was die SZ in einer Überschrift empfahl: Liebe, Lehren und Lernen.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek. Gute Nacht.